das Reich Gottes ist, wo er deutlich macht, was Christsein ausmacht. Und dieser Schluss der Bergpredigt, das Ende, hat es tatsächlich in sich. Ich lese ihn euch mal vor. Vom Haus auf dem Felsen. Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun nämlich ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger und törichter Mann, übrigens auch Frau, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Auf diese Bibelstelle, die der ein oder andere von euch wahrscheinlich kennt, geht auch das sprichwörtliche auf Sand bauen zurück, nämlich auf etwas vertrauen, auf etwas sich verlassen, was töricht ist, was unsicher ist und was letztlich nicht trägt. Scheitern, darum geht es in dieser Bibelstelle, scheitern oder nicht scheitern, und ich unterstelle euch mal allen, scheitern will niemand von uns. Und scheitern will niemand von uns schon gar nicht, wenn es um unser Leben und um unsere Existenz geht. Und deshalb richtet Jesus den Blick auf die Grundentscheidung, die vor dem Hausbau getroffen wird. Es geht um das, was allem anderen vorausgeht, die Grundlage sozusagen. Wichtig ist, im Bibeltext ist die Rede davon, und das heißt bei beiden Häusern übereinstimmend, Platzregen kam, es kam Überschwemmungen, es kam Sturm und rüttelte mein Haus. Das sind die Situationen, in denen sich bewähren muss, ob du ein stabiles Dach über dem Kopf hast, ob es solide ist und Schutz bietet, oder ob es ein instabiles Hütchen ist, das man bei einer solchen Bedrohung dann doch lieber schnell verlässt, bevor das Dach über einem zusammenbricht und man unter Schutt und Asche begraben wird. Mit Blick auf unser Lebenshaus, auch da ist Jesus klar, unser Lebenshaus wird durch Stürme, durch Schicksalsschläge gerüttelt. Es gibt kein Leben, was nur geradlinig ist, sondern jeder von uns wird früher oder später durch Krankheiten, durch Schicksalsschläge bedroht werden, durch Krisen. Auch dir, auch mir kann das Wasser bis zum Hals stehen, können Stürme in unserem Leben toben, der sichere Boden wanken. Und dann ist die entscheidende Frage, was gibt dir Halt? Beide Häuser werden durch das Unwetter bedroht. Beide. Jedes Leben ist durch Schicksalsschläge bedroht. Und dennoch, erklärt Jesus, bricht das eine Haus zusammen und das andere hält allen Widrigkeiten trotz stand. Der entscheidende Unterschied ist das Fundament, sagt Jesus. Das eine Haus ist auf Fels gebaut, auf stabilem Grund, das andere auf Sand. Und die von uns, die am Meer waren, wissen, eine Sandburg ist schön, bis die erste Welle kommt und sie hinwegspült. Jetzt sind wir bei der Schlüsselfrage von Jesus. Jetzt sind wir bei der Schlüsselfrage der heutigen Predigt angekommen. Was ist das tragfähige Fundament? Was ist das stabile Fundament, auf das der kluge Mann und die kluge Frau sein und ihr Leben bauen soll? Was gibt dir Standfestigkeit und Halt? Auf welchem Grund steht dein Leben? Schauen wir uns nochmal die Schlussworte Jesu an. Wer den Worten Jesus glaubt und danach handelt, der ist ein kluger Mann. Und wer die Worte Jesu hört und nicht danach handelt, der ist ein törichter, ein unvernünftiger Mann. Merkt ihr den Sprengstoff in dieser Aussage? Wer hört und handelt, der hat ein gutes Fundament, und nur wer hört und nicht handelt, der ist töricht. Das tut doch unseren evangelischen Ohren weh. Martin Luther hat doch gerade immer wieder betont und gesagt, auf die Leistung kommt es nicht an, sondern auf den Glauben. Und Jesus, klipp und klar, wenn du nur hörst, bist du töricht. Eine andere Übersetzung sagt, bist du dumm. Und wenn du handelst nach seinen Worten, bist du klug und dein Leben hat einen guten Stand. Wie geht das einher mit Martin Luther, der ja immer wieder betont hat, wir können uns die Liebe Gottes nicht verdienen, sondern sie wird uns geschenkt. Theologisch gesprochen, Gott ist uns gnädig, seine Liebe und Güte geht all unserem Tun und Machen voraus. Wie geht das zusammen? Und wenn wir ehrlich sind und uns die Bergpredigt anschauen, wer kann denn all die Aufforderungen und Ansprüche, die Jesus dort formuliert, tatsächlich einhalten? So selbstlos sein, Freund und Feind gleichermaßen lieben, barmherzig, vergebungsbereit, so wie Gott barmherzig und vergebungsbereit ist, leben, vollkommen sein, davon spricht Jesus, Salz und Licht in dieser Welt und in dieser Gesellschaft sein, immer nach der goldenen Regel leben, behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Wer kann das? Wer kann mit reinem Herzen Gott schauen und die Aufforderung, sorge dich nicht, täglich leben? Ehrlich gesagt, mir würde doch genügen, wenn ich eine oder zwei dieser Forderungen Jesu tatsächlich erfüllen und leben könnte. Trotzdem, Jesus sagt, hörst du meine Worte nur und handelst nicht danach, dann bist du töricht. Es kommt aufs Hören und es kommt aufs Tun an. Klipp und klar, eindeutig. Wie können wir also mit diesen Worten Jesu in der Bergpredigt, diesen radikalen Forderungen umgehen? Denn ich unterstelle uns allen einmal, töricht und doof will niemand von uns sein. Im Grunde gibt es drei wesentliche Interpretationen, wie man die Bergpredigt Jesu auslegt. Das erste Modell ist die sogenannte Zwei-Stufen-Ethik. Dieses Modell gilt als die klassische theologische Deutung, die vor allem vom Kirchenlehrer Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert begründet wurde. Und sie sagt, die Forderungen der Bergpredigt sind nur auf einen kleinen Kreis von besonders Gehorsamwilligen beschränkt, Nonnen und Mönche. Für uns andere Christen gilt, die Anführungsstriche kommen jetzt von mir, nur die 10 Gebote. Die Bergpredigt ist schön und gut, besonders fromme Menschen wie Nonnen und Mönche, abgeschottete Menschen können danach leben, wir sollen uns nur an die 10 Gebote halten. Leider findet sich gar kein Anhaltspunkt dafür in der Bergpredigt. Nirgendwo sagt Jesus in der Bergpredigt, diese meine Worte gelten nur für besonders Fromme, aber ihr anderen braucht euch nicht danach zu richten. Man findet keinen Anhaltspunkt in der Bergpredigt dafür. Die zweite Auslegung, die zweite große Strömung, hat vor allem Albert Schweitzer, der Urwalddoktor von Lambarene, geprägt. Er hat gesagt und bezeichnet die Bergpredigt als Interimsethik. Er sagt, ja, Jesus hat diese Worte gesprochen, aber er hat sie gesprochen im Bewusstsein, dass Weltende naht und so können wir die Bergpredigt mit Zähnen vielleicht 3 Monate, 4 Monate, bis das Weltende da ist, tatsächlich erfüllen. Jesus hat sich geirrt, das Weltende ist nicht gekommen, also gilt die Bergpredigt heute auch nicht mehr, sondern ist eher ein abstraktes Prinzip. Auch dort muss man dem guten Albert Schweitzer widersprechen und sagen, auch davon findet sich nichts in der Bergpredigt selbst. Diese Auslegung übersieht, dass die Forderungen der Bergpredigt niemals mit der Nähe des Gottesreiches begründet werden. Und die dritte, sehr protestantische Auslegung der Bergpredigt sagt eines. Sie sagt, ja, die Bergpredigt ist Gottes wahrer Wille. Dort drückt sich Gott aus. Aber wir als gefallene Kreaturen, als Sünder, können die Bergpredigt sowieso nicht erfüllen. Und sie ist sozusagen nur ein Spiegel, der uns vorenthält, unsere Sündhaftigkeit und unsere Unvollkommenheit. So im Prinzip Martin Luther. Die Bergpredigt hilft uns zu zeigen, wie erlösungsbedürftig wir sind. Aber im Lutherjahr darf man auch Luther widersprechen, denn auch dafür gibt es in der Bergpredigt keinen Anhaltspunkt. Nirgends wird mit der Unerfüllbarkeit der Bergpredigt gerechnet. Ihr merkt, diese drei Auslegungen weichen alle dem Anspruch der Bergpredigt aus. Sie gelten nur für einige besondere, gehorsamspflichtige, oder sie gilt nur begrenzt vor dem Weltende, oder sie gilt im Grunde gar nicht, weil sie uns ja nur zeigen will, wie schlecht und sündig und unvollkommen wir sind. Das ist auch alles gar nicht verkehrt. Aber letztlich nimmt sie die Bergpredigt nicht ernst, all diese Interpretationen. Dietrich Bonhoeffer schreibt dazu in seiner Bergpredigt, auch diese Worte enthalten Sprengstoff meiner Meinung nach, Zitat: Menschlich gesehen gibt es unzählige Möglichkeiten, die Bergpredigt zu verstehen und zu deuten. Jesus kennt nur eine einzige Möglichkeit. Einfach hingehen und gehorchen. Nicht deuten, nicht anwenden, sondern tun, gehorchen. So allein ist Jesu Wort gehört. Aber auch wieder nicht vom Tun als von einer idealen Möglichkeit reden, sondern wirklich mit dem Tun anfangen. Denn neben dem Tun gibt es nur noch das Nicht-Tun. Wer mit Jesu Wort irgend anders umgeht als durchs Tun, gibt Jesus Unrecht, sagt Nein zur Bergpredigt, tut sein Wort nicht. Alles Fragen, alles Problematisieren und alles Deuten ist Nicht-Tun. So wie es Jesus sagt: Wer meine Worte hört und danach handelt, ist klug und sein Leben ist auf einem stabilen Fundament gegründet. Und wer meine Worte hört und deutet, relativiert, darüber diskutiert, aber letztlich nicht tut, ist töricht. Noch eine weitere Auslegung. Diese Auslegung ist auch meine. Und diese ist Gott sei Dank weder töricht noch nicht tun. Dazu müsst ihr aber etwas wissen von mir. Ich habe niemals eine spektakuläre Gotteserfahrung erlebt. Ich kenne Menschen, die haben Gott so spektakulär erlebt, als ob Gott alles aus seiner Special-Effekt-Abteilung wirklich in Gang gesetzt hat. Geschichten von Menschen, die drogenabhängig waren, die in der Bibel gelesen haben, Jesus begegnet sind und von jetzt auf gleich keine Drogen mehr angefasst haben. Ich liebe solche Geschichten, die oft so klingen, als ob sie direkt aus der Bibel entsprungen sind. Ich dagegen bin einfach in den Glauben hineingewachsen, durch meine Familie. Meine Familie haben mir Gott und die Liebe zu Gott nahegebracht und so wurde die Beziehung zu Gott für mich zu einer Selbstverständlichkeit. Einfach so ein selbstverständlicher, unspektakulärer Teil meines Lebens. Und als Jugendlicher habe ich dann oft gebetet: Bitte Gott, zeig dich doch auch einmal so. Warum hast du denn Engel und warum hast du denn so tolle Dinge und kannst Wolken formen? Bitte begegne mir doch mal spektakulär, wenigstens einmal. Hat er nicht gemacht, bis heute nicht. Aber im Laufe meines Christseins ist mir etwas anderes aufgefallen, habe ich etwas anderes bemerkt und erlebt. Nämlich, wenn ich nach den Forderungen Jesu gelebt und gehandelt habe, wenn ich mich entschieden habe, tatsächlich seinen Willen zu tun, dann bin ich Jesus begegnet. Dann war ich ihm nah und er mir nah. Mein Willen, mein Recht, meine Sicht der Dinge, sondern tatsächlich mich auf Gottes Wort eingelassen habe, dann ist er mir nahe gekommen. Dann hat er sich mir gezeigt. Nicht so spektakulär mit Wolkenbildern oder mit Worten aus der Bibel, die sich immer wieder in mich eingeprägt haben, aber er hat sich gezeigt. Und das ist nicht nur Theorie und Glauben, sondern es ist tatsächlich meine Erfahrung und auch Erfahrung von vielen Christen. Man setzt einen Segenskreislauf in Gang. Wenn du Jesus vertraust, dich auf seine Forderung einlässt, dann wirst du ihm begegnen. Dann wird er dir nahe kommen und du wirst ihn lieben. Tue das, habe ich hier geschrieben, was Jesus sagt und du kommst ihm nahe und er wird dir Kraft geben, auch so radikale Forderungen wie die Bergpredigt zu erfüllen. Und für mich ist das die beste Auslegung der Bergpredigt, weil sie nämlich erfahrungsbasiert ist. Es ist meine Erfahrung, es ist die Erfahrung von vielen Christen. Handle nach Gottes Willen und er wird dir begegnen. Und dann ist die Bergpredigt gar nicht mehr, um im Bild zu bleiben, ein so hoher Berg. Und Gott, Jesus Christus, spricht diese Worte. Er, der ans Kreuz gegangen ist, der gestorben ist, der auferstanden ist, damit wir leben können. Er spricht diese Worte. Er, der Erlöser und Retter, er wird mir auch helfen, seine Forderungen zu leben und zu vollbringen. Natürlich, die Bergpredigt ist dann immer noch ein hoher Berg, eine Herausforderung. Und ja, sie ist größer als all mein Tun und all mein Wollen und Können. Und ja, die Forderungen in der Bergpredigt wollen getan werden. Aber Jesus erwartet dann keine Leistung aus eigener Anstrengung, kein striktes, zwanghaftes Erfüllen, keine heldenhafte Selbstüberwindung, sondern er lädt uns ein zu einem Leben mit ihm, und mit ihm an seiner Seite können wir dann die Dinge erfüllen. Wir müssen die Bergpredigt dann nicht alleine erfüllen, sondern mit Jesus zusammen. Dieser Kreislauf wird in Gang gesetzt. Das ist meine Erfahrung und das ist mein Wunsch und meine Hoffnung, dass ihr das auch ausprobiert. Ich habe einen Wunsch an euch. Eigentlich ist es eine Aufforderung, nämlich lies in der kommenden Woche mal die Bergpredigt. Diese drei Kapitel, Matthäus 5 bis 7. Und ja, du wirst nicht alles verstehen, du wirst auch gar nicht alles umsetzen können, aber du kannst einfach beginnen. Nimm doch eine Passage heraus, die dich besonders anspricht, weil sie dich ärgert, weil sie dich herausfordert oder weil sie dir gut tut. Nimm diese eine Passage heraus und dann probiere das mal aus, von dem ich gesprochen habe. Versuche, den Willen Gottes zu tun. Öffne dich für Jesus und ich bin davon überzeugt, du wirst ihm begegnen in deinem Tun und er wird dir helfen, es zu tun. Setze diesen Segenskreislauf in Gang, dass wenn du Jesus hörst, du ihm nahe kommst und er dir und ihr dann gemeinsam nach seinen Worten handeln könnt. Und dann wirst du als eine kluge Frau, als ein kluger Mann ein Fundament für dein Leben haben, was allen Stürmen trotzen wird, was hier im Leben trägt und auch darüber hinaus. Amen.
dich nach vorne bitten, weil du hast einen großen, schönen Auftrag.
Und ihr dürft Platz. Wir hatten dieses Jahr zwei sehr wichtige Mitarbeiter in dieser Gemeinde, zwei coole Typen, zwei Jungs, die im Vorder- und im Hintergrund sehr, sehr viel geleistet haben, dass diese Gemeinde arbeiten konnte, feiern konnte, Gott loben konnte und, und. Und einen der beiden wollen wir heute verabschieden, nämlich Steffen, und ich bitte dich, Steffen, nach vorne. Der Applaus spricht für dich und das, was du hier geleistet hast und welche Spuren du hinterlassen hast. Und wir wollen es dir auch nicht so leicht tun. Steffen war, ich muss ihn jetzt fragen, ich blick das nicht so, FSJler oder BFDler?
Ich war der BFDler auf jeden Fall.
Er war der BFDler. Was es genau mit Unterschieden da auf sich hat, könnt ihr ihm im Anschluss fragen. Du warst ein Jahr bei uns, hast ganz, ganz viel gemacht. Du warst ein Engel. Hast auch viel mit dem Engel auf Rädern gemacht, mit Ulrike, die ich auch gleich nach vorne bitte. Hast viel im Seniorenbereich gemacht, hast in der Jugendarbeit mitgearbeitet, hast gepredigt, Liturgie gemacht, ganz, ganz viel. Und vieles, was hier nicht so sichtbar war, du hast geputzt und aufgeräumt und weggeräumt und gemacht und getan. Jetzt wird der Übergang schwer. Wenn ich jetzt frage, was war das Eindrücklichste, meine ich nicht den größten Berg an Dreck oder die unordentlichste Ecke, sondern du bist ein Jahr in dieser Gemeinde. Was war für dich so ein magischer Moment, sehr eindrücklich, sehr prägend in diesem Jahr hier?
Also du hast mich ja vorhin schon gefragt. Ich habe ehrlich gesagt immer noch nicht wirklich herausgefunden, was es ist, weil es sind so viele Dinge, einzelne Dinge, die irgendwie alle herausstechen, sei es das Theaterstück mit der Demenzgruppe, das wir hatten, sei es die Teenfreizeit, sei es auch das Pastoralteam-Treffen und die Pastoralklausur, die wir hatten in Karlsruhe. Es sind so viele Kleinigkeiten und irgendwie, also,
Ist ja schön, dass das Jahr vollgepackt war und nicht, man sagt, es ist tröger Alltag und dann gibt es ein Highlight. Sehr, sehr schön. Erklär nochmal der Gemeinde, dann musst du es nicht im Einzelgespräch eben machen, was die Zukunft bringt. Wie jetzt deine nächsten Schritte aussehen, was deine Pläne sind.
Ja, ich werde ab Ende September werde ich in Kassel an der CVJM-Hochschule Soziale Arbeit mit Religions- und Gemeindepädagogik studieren. Das 4 Jahre lang und ja, werde dann hoffentlich danach Jugendpastor werden, wodurch ich dann eben vielleicht wieder zurück an die Andreasgemeinde kommen kann. Jonathan, ich schaue auf deinen Job. Nein. nein, ich will Jonathan natürlich die Stelle nicht klauen. Bis dahin braucht er noch einen. Dann komme ich gerne. Ja, das ist so das Ziel.
Wir wollen dich mit einem Geschenk, dazu sage ich gleich was, verabschieden, aber vor allem auch mit Gottes Segen. Und ich habe es schon gesagt, Ulrike Boni, unser Engel auf Rädern, so heißt offiziell der Stellenumfang, aber so lebst du auch diesen Job. Ihr habt gemeinsam viel gemacht und Ulrike und ich werden dich segnen. Ihr dürft gerne dazu aufstehen und eure Hände heben, wenn ihr das möchtet, und mitsegnen.
Lieber Vater, was für ein Geschenk in Steffen hast du in unsere Gemeinde gebracht. Wir möchten dir von ganzem Herzen danken für dieses Jahr, wo er hier war und mit seiner Fröhlichkeit, mit seinem warmen Herzen uns beschenkt hat. Und nun bitten wir dich, dass du mit ihm gehst. Sein Leben steht auf deinem Fundament. Erhalte es ihm. Sei bei ihm, wenn Stürme, wenn Regen, wenn es um ihn tobt, dass der Halt in dir fest bleibt. Steffen, wir wünschen dir, dass du in dieser Ausbildung wächst, gestärkt wirst, deine Berufung findest, um anschließend den Menschen zu dienen. Gott segne dich dabei. Er ist da.
Er, der gute Vater, segne dich. Er, der so viel Wunderbares in dich hineingelegt hat, der einen Plan für dein Leben hat, der dir dieses Leben geschenkt hat und sich freut, wenn dein Leben gelingt. Und es segne dich, Jesus Christus, der Worte des Lebens spricht, der verspricht, dass wenn du ihm vertraust, du ein gutes Leben hast hier auf Erden und bis in alle Ewigkeit. Und es segne dich, der Heilige Geist, Gott selbst, der heute noch wirkt, der heute noch zu uns spricht, der Gott immer wieder erfahrbar werden lässt. Er segne dich auf deinem weiteren Lebensweg, er, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Platz nehmen. Du als Franke, was sollen wir dir schenken? Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr ein bisschen das Hessische nahe gebracht haben. Du gehst nach Kassel. Auch das ist Hessen gerade noch so. Auch noch Hesselen. Ja, also wenn man jetzt nach Hessen fragt, sagt man nicht Kassel. Urhessen. Na, das müssen wir gleich nochmal diskutieren. Kannst du uns dann sagen. Aber du siehst schon, hier liegt der stinkige Handkäse für dich. Mit dass du gut in Kassel